sind heute Morgen um 9:30 Uhr losgefahren bei uns in meiner Tagen. Wir hatten keine gute Fahrt. Unterwegs war eine ziemliche, ein Massenunfall. 115 Autos sind auf der Strecke zwischen, in der Nähe von Nürnberg aufeinander gerast. Deswegen hatten wir einen großen Stau. Sind eben erst angekommen. Ich bitte auch um Nachsicht, wenn ich vielleicht ein bisschen matschig bin, wie man das bei uns sagt heute Abend. Wir haben uns vorgenommen, über Jüngerschaft in diesen Tagen nachzudenken. Was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ein Lebensprogramm. Und ich möchte heute Abend ein wenig sprechen über den Ruf in die Jüngerschaft. Oder auch, was eigentlich ein Jünger ist, wodurch er sich auszeichnet. Ich möchte drei Stellen lesen. Parallelstellen sind das einmal aus Lukas 6, Vers 12. Da lesen wir, und es geschah in selbigen Tagen, dass der Jesus auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verharrte die Nacht im Gebet, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu, und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Dann aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, da wird dieselbe Begebenheit etwas anders geschildert, Vers 13, Markus 3, Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm, und er bestellte 12, auf dass sie bei ihm seien und auf dass er sie aussende, zu predigen. Dann aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 24. Ein Jünger ist nicht über den Lehrer und ein Knecht nicht über seinen Herrn. Es ist dem Herrn genug, dass er sei wie sein Lehrer. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Jüngerschaft. Wir wissen, dass die Bibel für uns als solche, die den Herrn Jesus angenommen haben, viele Titel hat. Und wir unter verschiedenen Aspekten sehen werden. Wir werden Kinder Gottes genannt, da werden diese Familienbeziehungen angedeutet, oder wir werden auch Söhne Gottes genannt, die Einsicht haben sollten in die Gedanken Gottes. Wir haben viele Bezeichnungen, und eine unter diesen Bezeichnungen ist also der Jünger. Was ist ein Jünger? Im vorigen Jahrhundert hat ein Denker und Dichter und Philosoph sich ziemlich viel Gedanken gemacht über Jüngerschaft. Und er hat so herausgearbeitet, eigentlich in seinem Leben, diesen Unterschied zwischen einem Jünger und einem Bewunderer. Und vielleicht denken manche, das ist doch gar nicht so weit entfernt. Und äußerlich gesehen hat man da auch recht. Woran erkennt man einen Jünger? Worin unterscheidet er sich von einem, der bewundert, der irgendwie ergriffen ist von einer Person? Er schreibt in einem seiner Tagebücher, wenn keine Gefahr ist, wenn Windstille herrscht, wenn alles dem Christentum günstig ist, so ist es nur allzu leicht, einen Bewunderer mit einem Nachfolgenden zu verwechseln. Und das kann ganz unmerklich geschehen. Der Bewunderer kann in der Einbildung hinsterben, dass das Verhalten, das er angenommen hat, das wahre sei. Worin unterscheidet sich der Bewunderer von dem Nachfolger? Da braucht man ein sehr berühmtes Beispiel. Viele von euch werden das kennen. Vielleicht darf ich es doch mal vorlesen, weil das ziemlich den Kern der Sache trifft, was eigentlich ein Jünger von einem Nachfolger, ein Nachfolger oder Jünger von einem Bewunderer unterscheidet. Da braucht das Bild von einer Gans, von einer Wildgans. Er schreibt dann, ist ein bisschen länger, ich hoffe, es langweilt euch nicht. Jeder, der auch nur ein klein bisschen Kenntnis vom Leben der Vogelwelt hat, weiß, dass zwischen der Wildgans und den zahmen Gänsen, wie verschieden sie auch sind, dennoch eine Art Verstehen herrscht. Wenn der Zug der Wildgänse in der Luft zu hören ist, und da zahme Gänse unten auf der Erde sind, so merken diese Letzten das sofort. Sie verstehen bis zu einem gewissen Grad, was es bedeutet. Deshalb hüpfen sie auch, schlagen mit den Flügeln, schreien und fliegen in verworrener, unschöner Unordnung ein Stück über den Erdboden hin, und dann ist es vorbei. Es war einmal eine Wildgans. Zur Herbstzeit, gegen den Wechtzug hin, wurde sie auf einige zahme Gänse aufmerksam. Sie fasste Zuneigung zu ihnen. Es deuchte sie jammerschade, von ihnen wegzufliegen. Sie hoffte, sie für ihr Leben zu gewinnen, sodass sie sich entschlössen, mitzufolgen, wenn der Zug fortflöge. Zu dem Zweck ließ sie sich auf jede Weise mit ihnen ein, versuchte sie zu locken, dass sie ein wenig höher stiegen, dann noch ein wenig höher im Flug, damit sie dann womöglich mit dem Zug mitfolgen könnten, erlöst von diesem elenden, mittelmäßigen Leben, auf Erden zu watscheln als ehrbare zahme Gänse. Zu Anfang schien es den zahmen Gänsen, dies sei ganz unterhaltsam. Sie hatten die Wild ganz gern. Aber bald wurden sie ihrer überdrüssig, so gaben sie denn dann grobe Worte von sich, setzten sie zurecht als eine fantastische Närrin, ohne Erfahrung, ohne Weisheit. Ach, die Wildgans hatte sich leider zu sehr mit den zahmen Gänsen eingelassen. Sie hatten allmählich Macht über sie bekommen, sodass ihre Worte etwas für sie bedeuteten. Das Ende vom Lied war, dass die Wildgans eine zahme Gans wurde. Man kann im gewissen Sinn sagen, was die Wildgans wollte, sei hübsch gewesen. Doch war es ein Missverständnis, denn dies ist das Gesetz, eine zahme Gans wird niemals zur Wildgans, wohl aber kann eine Wildgans zur zahmen Gans werden. Christlich ist es nicht ebenso. Gewiss ist der wahre Christ, über den der Geist herrscht, vom gewöhnlichen Menschen verschieden, wie die Wildgans von den zahmen Gänsen. Aber das Christentum lehrt ja geradezu, wo ein Mensch im Leben werden kann. Hier ist also Hoffnung, dass eine zahme Gans zu einer Wildgans werden kann. Deshalb bleibe bei ihnen, bei diesen zahmen Gänsen, bleibe bei ihnen, nur mit dem einen beschäftigt, sie für die Verwandlung gewinnen zu wollen. Aber um Gottes Willen, achte auf eins. Sobald du merkst, dass die zahmen Gänse anfangen, Macht über dich zu bekommen, dann fort auf und davon mit dem Zug, auf dass es nicht damit ende, dass du wie eine zahme Gans wirst, glücklich gemacht in der Jämmerlichkeit. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild von jemandem, der ein Nachfolger sein möchte, ein Jünger sein möchte, oder jemandem, der nur einer ist, der sich für eine Sache begeistert. Der Jesus schenke, dass diese Tage, die wir hier zusammen verbringen, und dem Wort Gottes dazu dienen, dass wir eine tiefe Sehnsucht bekommen, wirkliche Nachfolger, Jünger Jesu zu werden, deren Bestimmung der Himmel ist, deren Vorbild der Jesus ist, die nicht hier auf Erden watscheln wie ehrbare, zahme Gänse, jämmerlich und unglaubwürdig. Wir haben in Matthäus 10 gelesen, dass der Jünger nicht über sein Herr ist. Er ist ein Schüler. Er hat etwas zu lernen. Und das drückt Jüngerschaft zunächst einmal aus. Und etwas anders wie heute, die Kinder gehen in die Schule, sie sind für 5-6 Stunden dort, sie lernen etwas, aber Jüngerschaft in der Nachfolge Jesu bedeutet eine Lebensgemeinschaft. Also nicht nur, dass man eine kurze Zeit etwas aufnimmt, theoretisiert, sondern der Jesus hat mit seinen Jüngern zusammen gelebt, in Theorie und Praxis sie unterwiesen. Wir denken an Johannes den Täufer, auch er hatte seine Jünger, auch er lebte mit ihnen zusammen, er unterwies sie, aber er leitete sie auch an zu einem Leben in der Nachfolge. Heute kennen wir das in der Welt auch. Wir reden von Bhagwan-Jüngern meinetwegen oder von Krishna-Jüngern. Man erkennt sie an ihrem Äußeren. Sie sind auch in einer Lebensgemeinschaft zusammen. Sie stehen morgens teilweise um 2:30 Uhr auf, stauben ihre Götzen ab und zünden dann die Räucherkerzen an. Sie haben auch einen Unterricht in Theorie und Praxis. Sie leben zusammen, auch eine Art von Jüngerschaft. Und so ruft uns der Jesus auch in diese Art von Jüngerschaft hinein. Matthäus 11, Vers 29, wir kennen alle diese Worte. Da ruft er uns, doch sein Joch aufzunehmen und von ihm zu lernen. Und er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her und lernet von mir. Das möchte der Jesus. Er möchte uns mitnehmen. Er möchte uns begleiten. Wir sollen von ihm lernen. Er möchte uns unterweisen in der Jüngerschaft. Woran erkennt man heute einen Jünger? Die Bhagwan-Jünger, haben wir daran gedacht, erkennt man vielleicht an ihrer Kleidung, orange. Die haben Krishna-Jünger am Haarschnitt. Die haben so einen Irokesenschnitt oder sowas, eine Hautplatte. Und die Vorstellung ist ja auch sicher unter manchen Christen, dass man einen Jünger Jesu erkennt am Äußeren. Ist das so? Wenn es so wäre, könnte man sich ja manchmal mit den Zeugen Jehovas verwechseln. Oder auch mit den Mormonen. Die sehen noch besser aus wie wir im Allgemeinen. Kurz frisiert und schnieke, stramm, ordentlich. Ich sage nicht, dass das unwesentlich, aber ich denke, das Erkennungszeichen der Jünger Jesu ist eigentlich zunächst einmal ein ganz anderes. Die Bibel sagt, woran man die Jünger erkennen kann, an zwei ganz wichtigen Eigenschaften. Ihr könnt mir helfen, woran erkennt man die Jünger Jesu? Naja, natürlich. Wahrscheinlich haben manche von euch einen charismatischen Hintergrund. Da ist ja dieses große Thema. Dogmen trennen, Liebe eint, an der Liebe zueinander erkennt man die Christen, da haben sie natürlich recht. Johannes 13 lesen wir das, daran werden euch alle erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Also ein Erkennungszeichen auf jeden Fall, die Liebe zueinander. Daran sollte man einen Jünger Jesu erkennen. Aber wir haben auch noch einen zweiten Charakterzug, und wenn der fehlt, dann gleichen wir jemanden, der am Rudern ist, aber nur ein Ruder gebraucht. Wir erleben das in jeder Freizeit fast, wenn wir auf der Listertalsperre mit einigen Booten unterwegs sind, dann ist es immer ein Angriffsziel von einigen jungen Brüdern, eins von den Rudern der anderen zu klauen, dass sie nur noch ein Ruder haben im Boot, und dann kommen sie natürlich nicht vorwärts, drehen sie im Kreis oder müssen dann mit den Händen nachhelfen. Also wenn man ein Ruder nur hat, dann kommt man nicht vorwärts. Und ich glaube, ein Ruder ist auf jeden Fall die Liebe, an der wir erkannt werden sollten. Aber das zweite Ruder, um vorwärts zu kommen, ist ein anderes. Und was ist das für eins? Woran erkennt man den Jünger Jesu? An der Liebe? Woran noch? Das sagt der Jesus selbst. Richtig, ganz genau. Bleiben in dem Wort. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich bete darum, dass es in meinem Leben so sein möchte, und wie schön wäre das, wenn das auch bei euch so wäre, dass diese beiden ganz wichtigen Charakterzüge in unserem Leben zu sehen sind, an denen ein Jünger Jesu erkannt werden sollte. Die wirklich echte, wahre Liebe, Bruderliebe und auch die göttliche Liebe, aber auf der anderen Seite auch das Bleiben im Wort, das Gebundensein an das Wort Gottes. Und wir kennen auch die zwei großen Gefahren in der Christenheit. Da sind die Brüder und Brüderversammlungen, die dann mit der Bibel in der Hand darauf pochen, das ist das Kennzeichen der Jünger Jesu. Wahre Bruderliebe erkennt man daran, dass man Gott liebt und seine Gebote hält. Aber das führt dann oft in eine sehr leblose, tote Orthodoxie. Und auf der anderen Seite die etwas mehr charismatisch geprägten Strömungen, die von der Liebe reden und auch oft Liebe praktizieren, aber dann auch Schiffbruch erleiden, weil sie einfach nicht gebunden sind an das Wort Gottes. Und diese beiden Dinge sollten in unserem Leben wirklich sichtbar sein. Einmal die Liebe und dann das Gebundensein oder im Wort Gottes bleiben. Was ist das Erziehungsziel oder das Lernziel in der Jüngerschaft? Ich glaube, dass es da viele Ziele gibt. Wir werden da auch noch manches drüber hören. Aber es gibt ein Generalziel, was der Jesus mit uns allen vorhat. Ich denke, das ist ganz entscheidend wichtig. Bitte? Wachstum, ja. Aber wohin? Ja, richtig. Ihm ähnlich werden, ganz genau. In Römer 8 lesen wir, dass wir zuvor bestimmt sind, dem Bilde des Sohnes Gottes, des Herrn Jesus, gleichförmig zu werden. Und ich denke, das ist eine treffende Beschreibung des Lernziels in der Jüngerschaft. Ähnlichkeit mit Christus. Wir sollen ihm ähnlich werden. Und darüber möchte ich noch ein paar Worte sagen, weil mir das sehr, sehr wichtig scheint. Der unter euch auch beliebte Bruder William MacDonald hat ein sehr schönes Buch jetzt geschrieben, das heißt, ist in Deutsch jetzt rausgekommen, Der vergessene Befehl. Ich hoffe, ihr habt es alle gelesen schon. seid heilig. Und er macht das so schön deutlich auf den ersten Seiten seines Buches, dass das eigentlich auch der Sinn eines jeden Christenlebens ist, Christus ähnlich zu werden. Und Gott hat die Absicht, das in unserem Leben zu erreichen, dass jeder von uns irgendwie ein Stückchen vom Herrn Jesus in seinem Leben deutlich macht, dass unsere Umwelt an unserem Leben eine Charaktereigenschaft von Herrn Jesus erkennen kann. Und ich habe einige Gespräche gehabt und auch einen Brief bekommen, wo mir solche das Buch gelesen haben, gesagt haben, jetzt endlich verstehe ich, wofür ich auf der Erde bin. Ich habe mich immer gefragt, wofür bin ich da? Ich habe keine großen Gaben, ich bin kein Evangelist, ich bin eine Hausfrau oder was weiß ich, was ich bin und kein Evangelist, kein Fred Colvin, kein McDonald, nix. Wozu bin ich überhaupt nütze? Und da ist mir schrieben die klar geworden, ich soll in meiner Umgebung etwas von meinem Jesus ausstrahlen. Und ich denke, das ist tatsächlich unsere Lebensbestimmung. Dass wir da, wo wir sind, als Hausfrau, als Schüler, als Arbeiter, in all den Umständen, in denen wir sind, irgendetwas von meinem Jesus ausstrahlen, ihm ähnlich werden. Dass an uns etwas von ihm gesehen wird. Wir lieben, das ist ein ganz, ganz gewaltiges Lebensziel, was wir haben. Und dazu auch all die Probleme in unserem Leben. Vielleicht ist mancher hier und sagt sich, Mann, warum bin ich gerade in solch einer Situation gestellt? Kaputte Familie. Oder in dem Betrieb. Nur Feindschaft und Frust und was nicht alle. Und der Jesus hat dich genau dahin gestellt, damit du in diesen Umständen eine von seinen Eigenschaften, von seinen Charakterzügen zeigen kannst und hinweisen kannst auf deinen Herrn, etwas von ihm deutlich machen kannst. Denk daran an den ehemals Besessenen. Er wurde gerettet und befreit. Denn der Jesus hat man aus dem Land verwiesen. Sie kamen zu ihm, die dickbäuchigen Schweinebesitzer, und hatten nur noch einen Wunsch. Raus aus unseren Grenzen. Wir wollen dich nicht hier. Die Schweine sind uns lieber aus deiner Gegenwart. Mach, dass du wegkommst. Für mich eine von den ergreifendsten Stellen im Neuen Testament. Dass der Jesus dann geht. Er protestiert nicht, sondern er geht, er lässt sich aus ihren Grenzen verweisen. Und dann will der ehemals Besessene einsteigen in das Schiff und sagen, Herr Jesus, dieses Land, wo ich gelebt habe, mit den Schweinen und mit den Dämonen, da will ich nicht mehr sein. Ich ziehe mit dir. Ich möchte bei dir sein. Dann sagt der Jesus eben, nichts da, jetzt noch nicht. Geh heim zu den Deinen und erzähle, was der Herr Großes an dir getan hat. Und dann lesen wir, er ging hin. Seht mal, genau das ist unsere Aufgabe. Unseren Herrn hat man aus den Grenzen verwiesen. Spätestens auf Golgatha. Raus! Für dich hier auf der Erde kein Platz. Der Jesus ist gegangen. Er hat sich dahin schlagen lassen. Aber dann spricht er zu uns. Jetzt sende ich euch als meine Vertreter und ihr dürft jetzt etwas von meiner Herrlichkeit in eurer Umgebung. Heim zu den Deinen, da wo man dich kennt. Da sollst du etwas von meiner Herrlichkeit, von meinem Wesen zeigen. Und das ist der große Auftrag, den wir haben. Nicht in erster Linie durch unsere Predigt, sondern durch unser Leben deutlich machen, wem wir gehören, wer unser Leben geprägt hat. Denken wir an Stephanus. Wie ist er dem Herrn Jesus ähnlich geworden, wenn wir seinen Heimgang, seinen Tod sehen? Wie viele Parallelen finden wir da zu dem Herrn Jesus? Ihm ähnlich geworden in diesem Leben. Oder ihr kennt alle das Buch über Stendhal, Herren der Erde. Habt ihr gelesen von Richardson, oder? Nicht? Und dann Friedenskind geschrieben und dann das Leben von dem Stendhal, der unter den Jalis gearbeitet hat. Ein ganz ergreifendes Buch. Und was mich am meisten eigentlich da beeindruckt hat, ist sein Tod. Vielleicht darf ich euch kurz daran erinnern. Er versuchte dann, er kam übrigens aus asozialem Hintergrund, war ein ganz kleines Kerlchen und hatte einen besoffenen, einen Vater, der Säufer war, Alkoholiker, und hatte ein sehr, sehr schweres Leben. Und kam oft aus der Schule und hatte ihn wieder mal getreten, geschubst, und er kam dann mit blauen Flecken und Beulen nach Hause und sagte dann dem Vater, sie haben mich wieder Schwächling genannt. Und er weinte. Der Vater im besoffenen Kopf, er lallte ihm dann so entgegen, ja, Sie haben recht, du bist ein Schwächling. Dann schrie dann der Junge auf, ja Vater, dann zeig mir doch, wie ich stark werden kann. Das musst du selbst rausfinden. Und dann hat der Junge angefangen zu suchen. Er hat erstmal Bodybuilding gemacht und hat dann gehandelt und was nicht alle, um Muskeln zu kriegen. Er wurde dann so ein Draufgänger. Naja, auf jeden Fall, irgendwann hat er den Herrn Jesus kennengelernt und er wurde dann auch ein Draufgänger für den Herrn. Und dann wollte er in ein Gebiet gehen, wo noch kein Mensch das Evangelium verkündigt hat. Er suchte sich in Indonesien dann einen Stamm aus, die Yalis, die Kopfjäger waren, ein sehr grausames Volk, die noch nie etwas von Herrn Jesus gehört hatten, die sehr feindlich waren. Und dann bei einem der Versuche, die Yalis irgendwie zu erreichen, er hatte einige mit sich, ich glaube den Philipp, das war ein Freund, auch ein Amerikaner oder Engländer, und einige Danis, die zum Glauben gekommen waren durch den Don Richardson, die ihm so ein bisschen halfen. Und dann hatten sie eine Begegnung mit einem Stamm, aber sie merkten, jetzt wurde es ernst. Die hatten sich in ihrem Kriegsschmuck da behangen und die wollten jetzt um jeden Preis diesen Stendale töten. Sie hatten das oft schon versucht, aber es hatte nie geklappt. Stendale hatte immer so ein paar, ein bisschen Schnickschnack bei sich, aber wenn es ganz ernst wurde, nahm er so einen Knallfrosch und ließ den schon mal springen. Und dann liefen die natürlich wie die Hasen weg, das hatten sie noch nie gehört. Und das hauste dann in diesen Bergtälern auch unheimlich und konnte die bis dahin immer so ein bisschen sich vom Leibe halten. Aber jetzt wurde es ernst und sie verfolgten ihn hart. Und dann konnten sie über eine Seilbrücke laufen und sie schafften es, ans andere Ufer zu kommen. Und dann sagten diese Eingeborenen zu einem Stan, jetzt sind wir gerettet, jetzt machst du nur noch eins, du schneidest diese Seilbrücke ab. Und dann können die nicht nachfolgen, wir sind gerettet. Und doch wusste der Stendale ganz genau, wenn er das machen würde, dann würde er noch mehr Hass auf sich ziehen von den Eingeborenen. Er hat es nicht getan. Das hat aber zur Konsequenz, dass sie ihn bald einholten. Dann merkte er selbst auch, dass jetzt auch kein Knallfrosch mehr half. Er hatte keine mehr. Sie waren alle mit ihrem Pfeil und Bogen und standen dann da und dann fingen sie an zu schießen. Und dann plötzlich blieb dann der Stendale stehen. Er sagte zu dem Philipp, lauf, geh zu einer Frau zurück, auch die Eingeborenen sollten gehen. Dann stellte er sich dann vor die Verfolger, breitete seine Arme aus und stellte sich aus Zielscheibe dann den Pfeilen und Bogen dieser Yalis. Und dann fing er an zu schießen wie wild. Und ein Pfeil nach dem anderen traf ihn. Und solange er konnte, zog er einen Pfeil nach dem anderen aus seiner Brust, aus seinen Armen, zerknickte sie. Und warf sie auf die Erde. Bis dann 10, 20, 30, 40 Pfeile kamen, es wurde immer mühsamer. Die Yalis, die schossen wie wild. Sie hatten sowieso schon den Eindruck, der ist unsterblich, der Mann. Und sie schrien dann so innerlich, stirb doch endlich! Und dann, ich weiß nicht, wie viele Pfeile sie geschossen hatten, dann brach er zusammen und war tot. Aber der Philipp, der war nur etwa 20, 30 Meter weitergelaufen. Er sah dort seinen Freund, wie er starb. Da konnte er nicht fliehen. Da stellte er sich genauso dahin wie der Stendale. Da hat man ihn auf dieselbe Weise erschossen und dann zerstückelt, in zig Teile geteilt, damit sie nur ja nicht auferstehen konnten. Die Eingeborenen flohen dann zu den Frauen, haben dann diese schreckliche Nachricht mitgeteilt, die aber hinterher dann ein sehr, sehr gutes Ende hat. Das könnt ihr in dem Buch nachlesen. Aber was so unheimlich schön ist, wie der Stendale von seinem Herrn gelernt hat, aber wie der Philipp von dem Stan gelernt hat, zu sterben. Ich denke, wenn das doch in unserem Leben so wäre, dass das Vorbild unseres Herrn so klar vor Augen steht, dass wir gar kein anderes Ende haben wollen wie er, das ist eigentlich das Ziel der Jüngerschaft in unserem Leben. So zu werden in allen Lebensbereichen wie der Jesus. Wir werden in diesen Tagen da noch mehr von hören. Wir haben gelesen, dass der Jesus eine Nacht im Gebet war. Das schildert das Lukas-Evangelium, das habt ihr sicher schon durchgearbeitet. Da wird der Jesus als der Beter vorgestellt. Der Jesus als der vollkommene Mensch, als der Heiland, als der Arzt im Lukas-Evangelium. Vom Anfang bis zum Ende einer, der in allen Lebenslagen betet und seine Anliegen Gott bringt. Und als es darum geht, die Jünger zu rufen, da sehen wir, dass er eine Nacht im Gebet war. Hier im Markus-Evangelium haben wir gelesen, dass er, ich glaube, auf dem Berg war und er sie rief und sie kamen. Und ich denke, dass bei allen, die wir hier sitzen heute Abend, auch solch eine Stunde im Leben war, dass der Jesus uns ganz klar gerufen hat. So wie er den Levi rief, der schon viel von ihm wusste, aber plötzlich den Ruf hörte, folge mir nach. Und alles verlassen, stand er auf, lesen wir, und folgte ihm nach. Ich denke in meinem Leben an diese Stunde, wo dieser Ruf des Herrn Jesus auch mich getroffen hat. Und jeder von euch kann da sicher eine ähnliche Geschichte erzählen. Aber wozu rief er sie? Und das schildert interessanterweise nur das Markus-Evangelium. Und das ist ein weiterer Schwerpunkt, auf dass sie bei ihm seien. Sie kamen zu ihm, Vers 13, und er bestellte 12, auf dass sie bei ihm seien. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn es um Jüngerschaft geht. Es geht zuerst nicht einmal um Dienst. Es geht zunächst nicht einmal um Predigt, dass er sie aussendet, sondern zuerst einmal auf dass sie bei ihm sein. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Der Jesus möchte, dass wir alle eine Zeit in unserem Leben haben, wo wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Nicht mit Arbeit überlastet sind für den Herrn, sondern einfach mit ihm zusammen sind, von ihm lernen, in seiner Gemeinschaft ruhen, wirklich diese Gemeinschaft mit ihm genießen. Und ich denke, dass der Jesus das mit jedem von uns vorhat. Ich war jahrelang unheimlich traurig, als ich zum Glauben kam mit 15, 16 Jahren. Da war es mein Wunsch, was für den Herrn Jesus zu tun. Ich dachte, Evangelist zu sein oder sonst irgendetwas, das müsste doch das Naheliegendste sein. Und ich war sehr, sehr traurig, dass ich eigentlich keine großen Aufgaben fand. Natürlich, man versuchte, seine Freunde zum Herrn zu führen, da wo man ging und stand, irgendwie was vom Herrn weiterzusagen. Aber ich merkte irgendwie, das war nicht meine Lebensaufgabe. Und so habe ich dann 3-4 Jahre zugebracht nach meiner Bekehrung und habe dann die Zeit genommen, um die Bibel zu lesen und um zu beten. Ich muss sagen, damals in der Zeit habe ich mich immer danach gesehnt, für den Herrn zu arbeiten. Und heute sehne ich mich zurück nach dieser Zeit, wo ich eigentlich nichts anderes tat, als in jeder freien Minute und Stunde, ob mittags war, in der Pause oder abends, hinter meiner Bibel saß oder auf den Knien lag, um zu beten. Welch eine wunderbare Zeit war das, die ich damals gar nicht so sehr geschätzt habe, wo ich oft da die Bibel gelesen habe und der ist mein Zeuge, ich oft geweint habe vor Freude über meinen Heiland und vor Freude an dem Wort Gottes, wo es einem nicht schwer fiel zu beten, sondern wo man nicht auf die Uhr guckte, weil das Herz einfach zu voll war von diesem Herrn und auch von den Anliegen, die man hatte. Welch eine wunderbare Zeit. Und dann kam irgendwann dann einmal der Ruf in die Arbeit oder die Sendung in die Arbeit. Und da wusste ich hundertprozentig, jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt muss an die Arbeit gehen. Vielleicht ist das auch ein Trost für den einen oder anderen von euch. Vielleicht sitzt hier auch mancher, der sich sagt, Mann, wie merke ich das überhaupt? Wozu der Herr mich beruft? Was für eine Aufgabe in seinem Weinberg habe ich? Ich habe mir da auch immer den Kopf zerbrochen, wie wird das aussehen? Trifft einen da der Schlag irgendwie, träumt man, hat man eine Vision oder sonst was? Ich kann euch nur sagen, das weiß man so deutlich, wenn ich an mich denke, ohne dass deine Stimme gehört wird, sondern man hat eine ganz tiefe Überzeugung, man weiß genau, wenn du jetzt nicht auf den Zug steigst, dann fährt er ohne dich ab, dann läuft dein Leben irgendwie schief. Wir saßen in Bethel, ich hatte meinen Ersatzdienst gemacht, den vom Bodelschwingschen Anstalten. Wir hatten da so einen kleinen Kreis von gläubigen Mitarbeitern, wir lasen die Bibel und beteten zusammen. Und auf einmal, bis dahin, wie gesagt, habe ich versucht, ein Zeugnis zu sein, aber habe ich vor allem mir Zeit genommen zum Studium des Wortes Gottes und zum Gebet. Dann kamen auf einmal 2 Studenten in diesen Kreis, die wir gar nicht kannten. Und dann sagten die, wir wollen die Fakultät wechseln, wir müssen irgendwo da und dahin die weiteren Semester dazu bringen. Und wir haben hier in der Stadt Bielefeld, in so einem asozialen Gebiet, angefangen, Kinderstunden zu machen. Wir dachten, dass es gut ist, wenn irgendjemand die Arbeit weitermacht. Vielleicht ist jemand hier, den Gott heute in diese Arbeit ruft. Der sollte sich melden. Da wusste ich hundertprozentig, wenn du dich jetzt nicht meldest, dann hast du das eigentlich deines Lebens verpasst. Du musst dich jetzt melden. Ich hatte keine Ahnung von asozial, ich hatte wenig Ahnung von Kinderstunden, aber ich wusste, hier hat der Herr dich gerufen. Und das möchte ich euch einfach mal so sagen, auch euch zum Trost irgendwie. Das weiß man so genau dann, dass es keinen Zweifel mehr gibt, sondern nur noch die Notwendigkeit besteht, sich zu melden und zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und dann kommt alles wie von selbst. Panzer, glaube ich, nennt man die, die also kaum noch durch die Tür kommen. Und dann natürlich alle Männer mit ihren, oder alle Firmen mit ihren Schlankheitsprogrammen und Diät und Joghurt und was weiß ich, großen Erfolg. Nun war einer auf eine neue Idee gekommen und er hat sich Folgendes ausgedacht. Er hat also eine Anzeige aufgesetzt in der Zeitung, dass also sein Rezept hier, sein Programm auf jeden Fall Erfolg verheißt. Dann kam dann auch so eine beleibte Frau zu ihm und dann wurde die vor einen lebensgroßen Spiegel gestellt, bekam den Auftrag, da reinzugucken. Die guckt natürlich da rein und traut sich fast nicht reinzugucken, sieht dann ihre Figur da drin und kriegt natürlich einen roten Kopf und wird sich ihrer Komplexe bewusst. Und dann nimmt der Mann einen wasserfesten Filzstift und malt in diesen lebensgroßen Spiegel die Idealfigur einer Frau hinein. Und dann sagt er ihr, diesen Spiegel tragen wir ihnen nach, in ihr Haus, und jeden Tag stellen sie sich vor diesen Spiegel und besehen sich darin. Und alles andere wird schon von selbst kommen. Naja, die steht am nächsten Tag vor dem Spiegel, gut, guckt keiner zu, wie sie aussieht, sie sieht nur sich selbst und denkt daran, du liebe Zeit nochmal, was soll daraus werden? Und dann sieht sie die Idealfigur und vergleicht sich damit. Aber dann merkt sie, worum es geht. Das ist das Ideal. Da muss ich hinkommen. Und dann hat sie angefangen, Hand- und Kopfstände zu machen, zu handeln, zu hungern, zu fasten, Joghurt und was weiß ich nicht alle. Und siehe da, nach 2-3 Wochen, immer noch schlimm genug, wenn man in den Spiegel guckte, aber so ein paar Zentimeter war man dem Bild ähnlicher geworden. Dann lief das über ein paar Monate und irgendwann kam der Zeitpunkt, man passte genau in dieses Bild hinein. Seht mal, das ist eine ganz einfache Anwendung jetzt. Wir haben ein Idealbild in diesem Buch, in diesem Spiegel, unser Herr Jesus. Wir sollen bei ihm sein, wir sollen sein Bild vor Augen haben, sein Leben, seine Eigenschaften, seine Charakterzüge, die sollen wir studieren. Und ich glaube, wenn wir zum ersten Mal das Leben des Herrn Jesus sehen, uns damit vergleichen, dann kriegen wir auch einen Schrecken und sagen, wie können wir dahin kommen? Aber je mehr wir uns mit dem Herrn beschäftigen, die Bibel sagt, seine Herrlichkeit anschauend, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Das ist zunächst einmal die Absicht des Herrn Jesus in unserem Leben, dass wir bei ihm sind, ihn ansehen, seine Herrlichkeit davon ergriffen und dann auch geprägt werden, bevor wir dann ausgesandt werden als Jünger in diese Welt. Wenn ich das richtig beurteile, ihr Lieben, dann ist das der größte Mangel heute in unseren Versammlungen. Brüder und Schwestern, die bei ihm sind. Wenn man die besucht, die etwas ausstrahlen von seiner Liebe, von seiner Heiligkeit, einfach von seiner Gegenwart. Wenn man die aufsucht, dann hat man es nicht mehr weit zum Herrn. Man merkt irgendwie, die leben mit ihm. Aber wo finden wir heute solche älteren und jüngeren Brüder? Und wie oft sind sicher manche zu uns, zu mir gekommen, in der Hoffnung, bei mir etwas vom Herrn zu sehen. Ich habe ihnen nicht viel zeigen können, weil ich vielleicht nicht nah genug beim Herrn war. Sind wir alle solche, die etwas von der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ausstrahlen? Ich denke, das hat heute einen ganz großen Seltenheitswert und ist so unendlich wichtig in dieser Zeit, wo viel getan wird, wo viele Aktionen sind, wo es aber nur wenig junge und ältere Gläubige gibt, die von Herrn Jesus wirklich geprägt sind. Ich kannte solch einen Mann. Ich war noch nicht bekehrt zu der Zeit. Aber eigentlich war das einer der ersten, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe immer gedacht, so als junger Christ, so mit 14, 15 Jahren Christ sein, das ist wirklich so eine trübe, so eine anödende Angelegenheit. Ich hatte es ja jetzt 10, 14 Jahre bewusst miterlebt. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Mein Vater war so einer von den führenden Brüdern in der Versammlung. Jeden Sonntag zweimal mit in der Versammlung, einmal Sonntagsschule zusätzlich. In der Woche wurde uns das freigestellt. Und da hatte man ja seine Erfahrung gemacht. Man kannte die Brüder alle vorne am Tisch. Jeden Sonntag da mit hängenden Gesichtern, Trauerklöße und so weiter. Und ich verband Christsein wirklich immer nur mit trüben Tassen. Also das wollte ich nicht werden. Aber ich hatte keinen Mut auszusteigen. Vor dieser Entscheidung steht man ja da mit 14, 15 Jahren. Sondern ich habe mich entschlossen, dann zu heucheln, Doppelleben zu führen, sonntags dann mit Bibel unterm Arm in eine Versammlung, strammen Schnitt und so weiter, Musterknabe. Und dann abends nach 10, 11 Uhr ging dann unser eigentliches Leben los. Wir waren so eine ganze Clique aus der Versammlung. Dann saßen wir dann. Ich weiß nicht, was das so lustig ist, das war bei uns so. Dann saßen wir bei unserem Wein und Schnaps abends in der Pinte, Tante Olga, wie die hieß. Und dann waren wir in Gedanken dann bei den armen Brüdern, die da mit ihrer Bibel in der Hand sitzen und nichts Besseres zu wissen tun. Und wir haben gesagt, das hier, das ist Leben. Hier ist mal los. Pokern und Knobeln und so weiter. Das ist Leben. Und haben die bedauert, so, diese armen Säcke, die nichts anderes haben als ihre Bibel. Aber wisst ihr, was mein Eindruck vom Christsein verändert hat? Da war ich auch in einer Freizeit und habe einen Mann kennengelernt, der etwas von dem Herrn Jesus ausstrahlt. Und der war so ganz anders wie alle anderen, dass ich gedacht habe, so wie der ist, so möchtest du werden. Von dem wir folgende Geschichte erzählen. Das war ein alter Mann, ein Deutscher, der in Florida dann später lebte. Er war schon 70, 75 Jahre alt. Und er lag eines Tages im schönen Sonnenwetter vor seinem Haus auf dem Liegestuhl auf der Wiese und hielt ein Nickerchen, war am Schlafen. Da kommen da plötzlich so zwei, drei, vier Hippies vorbei, lange Haare, eine Hängetasche um, barfuß, wie die damals so rumliefen, ziemlich ausgeflippt und ausgemerkelt, sehen diesen Mann da liegen, Hut im Nacken, Hände über den Bauch gefaltet und er schläft, gucken dahin, schütteln den Kopf, gehen weiter, nach ein paar Schritten machen sie Halt und gehen wieder zurück und tippen ihm da vorsichtig auf die Schulter und sagen, sehr geehrter Herr, erlauben Sie bitte, dass wir ein Foto von Ihnen machen dürfen. Der guckt ganz schlaftrunken und sagt, ja, ich weiß zwar nicht, was so schön an mir ist, aber wenn ihr wollt, von mir aus herzlich gerne, mach ein Foto von mir. Die machen ein Foto, bedanken sich sehr herzlich, dass sie ein Foto machen dürfen. Naja, nun war er natürlich dran zu fragen, jetzt sagt mir bitte, bevor ihr abhaut, aus welchem Grund macht ihr ein Foto von mir? Dann sagen diese Hippies, wir haben in unserem Leben noch nie einen Menschen gesehen, der solch einen Frieden ausstrahlt wie Sie. Und diesen Eindruck, den möchten wir gerne wenigstens mitnehmen per Bild. Was für ihn natürlich nicht schwer, zu erzählen, woher dieser Friede kommt. Und wenn ich mich nicht irre, ist einer oder zwei von diesen Hippies bei diesem Gespräch auf seine Knie gegangen, hat sich im Licht Gottes erkannt als Sünder, hat sein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Soweit ich weiß, ist das der einzige Bruder, der einmal schlafend Menschen zu Christus geführt hat. Aber der brauchte auch nicht viel reden. Ihr Lieben, wenn man den sah, mit ihm zusammen war, dann merkt man etwas von der Liebe des Herrn in seinem Leben. Und das war so anziehend, dass das Bild der Christenheit für mich völlig verändert wurde. Dann dauerte es nicht lange durch den Pastor Wilhelm Busch, der hat mich dann zum Herrn geführt, wo ich dann die Bibel so lieb gewann. Man hat mir nicht gesagt, jetzt darfst du nicht mehr in der Wirtschaft gehen und so. Ich bin weiter mit meinen Versammlungsfreunden in die Wirtschaft abends gegangen, haben weiter gepokert und gepichelt und was nicht alle. Aber jetzt war es wie umgekehrt. Da saß ich denn bei meinem Glas Wein oder Schnaps und habe gedacht, ist das hier ein langweiliger Laden? Wäre ich jetzt auf meinem Zimmerchen, könnte die Bibel lesen und beten. Da war es auf einmal wie umgekehrt. Und dann hört er von selbst irgendwann einmal auf. Warum? Weil wir etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus erkannt haben. Und das wünsche ich sehr, dass wir alle davon ergriffen werden, dass wir bei ihm sind und dass dann er uns aussendet, um zu predigen. So gefüllt vom Herrn Jesus, so ergriffen von seiner Herrlichkeit, dann in die Welt hinaus, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Man erzählt von einem jungen Mann, der irgendwo auf der Missionsschule war und der nun darauf brannte, irgendwo zu den Heiden zu gehen, nach Afrika oder Asien oder Südamerika, um dort den Menschen etwas vom Herrn zu erzählen. Und er macht das wahr, irgendwo ein verlassener Volksstamm, in dessen Sprache noch keine Bibelübersetzung bestand. Er geht dorthin, lernt mühsam monatelang die Sprache und arbeitet sich eine Predigt raus und fiebert dem Moment entgegen, wo er zum ersten Mal in dieser eingeborenen Sprache das Evangelium verkündigen kann, den Herrn vorstellen kann, den er liebt, den er ihnen bringen möchte. Dann kommt dieser Tag und er hält seine erste Predigt. Manche von euch werden das nachempfinden können, was das bedeutet. Zum ersten Mal zu Menschen sprechen, die man liebt, denen man den Herrn Jesus vorstellen möchte. Und dann versucht er den Herrn so in schlichten, einfachen Worten zu beschreiben, sein Leben, sein Sterben. Dann merkt er, wie die Eingeborenen dort sich alle gegenseitig anstoßen. Und nicken sich zu, fangen an zu lachen, klopfen sie auf die Schulter, hören wieder zu. Und der ist ganz verwirrt, bringt dann seine Predigt über die Runden. Und dann fragt er hinterher den Häuptling von den Eingeborenen, sagt, sag mal, was ist das für ein seltsames Verhalten? Warum tut ihr so, als wären das alte Kamellen für euch, was ich euch hier erzähle? Und dann sagt dann dieser Häuptling zu ihm, derjenige, von dem du erzählt hast, den kennen wir. Dann sagt der ganze Stopp, wie den kennen wir? Woher kennt ihr den? Ja, sagt er, so alle 4-6 Wochen kommt ein Mann zu uns, verseucht die Armen und Kranken, der ist genauso, wie sie den heute Nachmittag, heute Abend hier beschrieben haben. Wisst ihr, wer das war? Das war ein Missionsarzt, der nicht gepredigt hat, der alle 4-6 Wochen in dieses eingeborene Dorf kam, die Kranken besuchte und versorgte, versuchte mit den Leuten zu sprechen, ihnen irgendwie zu helfen, kein Redner war, aber etwas ausstrahlte von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und als dann einer kam und ihnen das Evangelium verkündigte, den Mann kennen wir. Einer, der in seinem Leben Christus ähnlich geworden ist. Wir lieben, das ist das große Ziel, Erziehungsziel in der Jüngerschule des Herrn Jesus. Ihm ähnlich werden und dann hinausgehen in die Welt, um etwas von seinen Charakterzügen weiterzutragen. In welchen Lebensbereichen das dann deutlich wird, da wollen wir dann in den nächsten Tagen weiter drüber sprechen. Ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen Luft machen oder so. Oder ich hatte den Eindruck, als wärt ihr doch ein bisschen froh, wenn die Stunde rum ist, oder? Könnt ihr noch zuhören ein bisschen? Was?
Du hast den falschen Eindruck, ja. Jetzt hat sie wieder ohne Worte.
Gut. Es war dann so, dass sich noch eine weitere Schwester damals meldete, die dann auch einen Ruf fühlte, da diese Asozialen zu besuchen. Und dann habe ich mir gedacht, asoziale Kinder, irgendwie habe ich gedacht, wenn du die mit der Bibel nicht begeistern kannst, auf jeden Fall, du musst irgendwie einen Kontakt schaffen, steck dir deine Taschen voll mit Bonbons und Schokolade. Wenn die Bibel nicht hilft, dann hilft das vielleicht. Dann haben wir uns ein Fahrrad genommen, haben uns einen Stadtplan besorgt und dann dieses Gebiet da aufgesucht. Und dann war das etwa so, wie man sich das vorstellt. Holzbaracken, zwischen den Baracken so ein kleiner Platz mit Pfützen und Konservendosen, Unrat. So wie man sich das vorstellt, wenn man das Wort asoziale Baracken oder Wohngegend oder so hört. Da wohnten dann in einem Zimmer oft 18 Personen. Also alle, die ihre Miete nicht bezahlen konnten oder irgendwie die Männer im Gefängnis saßen, alles mögliche Volk war da irgendwie zusammengefercht in so ein paar Häusern. Natürlich jede Menge Kinder. Das war auch gar kein Problem, die Kinder irgendwie so ein bisschen zusammenzuführen. Wir haben dann so schlicht und einfach ein bisschen gesungen, was erzählt, ein paar Bonbons verteilt, die waren alle da. Und plötzlich öffnete sich dann eine Tür, so ein Fenster über uns, und da fing so eine alte Mutti an zu keifen und sagt, ihr Christen, ihr habt ja nicht Wort, ihr seid alle Spinner und Lügner und so weiter. Ich sag, wieso? Ja, ihre Vorgänger, die haben versprochen, mit unseren Kindern eine Freizeit zu machen, Wochenende für 30 Mark, und da ist nichts raus geworden. Ihr haltet nicht Wort. Da habe ich so spontan gesagt, haha, da wollen wir mal sehen. Ich sag Ihnen, ich mache mit Ihren Kindern eine Woche Freizeit für 5 Mark. Och, sagt sie. Akzeptiert, sagt sie. Meine Kinder haben das schon mal. Schreiben Sie auf. Ich hatte so gedacht, ich war am Ende mit meinem Zivildienst, da kriegt man zur Abfindung hinterher 300 Mark. Da könnte man vielleicht so mit 10 Kindern eine Woche Zelten fahren. Das hatte ich mir vorgestellt. Und dann kamen da noch ein paar Anmeldungen mehr. Und dann kam eins nach dem anderen. Auf einmal kommt eine Krankenschwester zu mir und sagt, hör mal Wolfgang, da in der Senne, da ist so eine Heidegegend, da ist so ein uralter Bauernkotten. Da haben wir früher mal mit unseren Kindern irgendeine Freizeit gemacht. Frag doch mal den Bruder sowieso, ob der das nicht vermietet. Ich zu dem Bruder Stiller hin, sag Bruder Stiller, ich habe gehört, sie hätten da in der Senne so einen Kotten, so nennt man das bei uns, das ist so ein ganz einfaches Bauernhaus. Können wir da rein? Ja, sagt er, wenn er da ein bisschen aufräumt und fegt und putzt, dann können wir da rein, aber kriegt keinen Schrecken, wenn er hinkommt. Ah, ich sag, wir sind Kummer gewohnt. Und dann bin ich da mit einem hin. Da war zufällig, wie man so sagt, bei uns auch ein Kanadier, ein Mennonit, der machte so ein Praktikum, wollte mal Bethel kennenlernen, der ist da mitgezogen, der war handwerklich ein bisschen begabt. Und dann kamen wir da hin, das war absolut traumhaft, sage ich euch. Das war am Waldrand gelegen, Sandboden, so eine Kiefernlandschaft. Und dann stand dann mittendrin, wie so ein Märchenhaus, so ein kleiner Bauernkotten aus Holz. Die ganzen die Fensterläden so bemalt mit Hänsel und Gretel und all sowas. Allerdings keine Scheibe mehr drin, keine Tapete mehr drin. Räume teilweise so niedrig, dass man nur gebeugten Hauptes reingehen konnte. Aber wirklich wie ein Märchenhaus, also einfach urig. Wir hatten da kein fließend Wasser, sondern nur draußen war eine Pumpe. Auch kein elektrisches Licht, sondern dafür hatte man Petroleumfunzeln. Auch nicht eine Toilette, wie man sie hier kennt, sondern einfach so ein Donnerbalken, nennt man das bei uns. Da ist so eine kleine Bude mit einer Kiste und Loch drin. Aber das ist immer noch viel, viel vornehmer als in Russland. Ich war vor 2-3 Monaten in Russland. Da habe ich da mal so normale Toiletten kennengelernt. Da war ich also völlig verwirrt. Also bei uns da in dem Korb war wenigstens noch so eine Kiste. Aber da in Russland, da ist einfach unten im Boden ein Loch drin. Und da weiß man überhaupt nicht, wie man da klarkommen soll. Also, naja, auf jeden Fall, das war unsere Toilette da. Und dann haben wir dann Scheiben gekauft, tapeziert, gewienert und geputzt und was nicht alle. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, das Haus hier, da müssen 30 Kinder rein. Mit 6-7 Kindern, das ist zu wenig. Gib mir bitte so 30 Kinder für so eine Freizeit. Und dann habe ich mir von Bielefeld so einen Plan besorgt und habe gefragt, wo sind hier noch Wohnungen, wo kinderreiche Familien wohnen oder Übergangswohnungen. Dann sagte mir da in der und der Straße, Teichheide, da gehen Sie mal hin, da sind viele Familien mit Kindern. Und dann gehe ich da hin, verteile so ein paar Einladungen, die habe ich mir gedruckt. Und da waren draußen am Sandkasten so ein paar Jungs und einige verschwanden dann in den Wohnungen. Und dann komme ich in das Haus rein und da werde ich eingeladen, doch in ein Wohnzimmer zu kommen, schlichte, einfache Leute. Und dann haben die mich dann ausgequetscht und haben gesagt, ja, sagen Sie mal, warum machen Sie diese Freizeiten? Warum bieten Sie die an? Inzwischen war einer von den Jungs vom Sandkasten hochgekommen, hatte den Eltern so eine Einladung gebracht. Da habe ich gesagt, wollen Ihren Kindern mal eine schöne Woche machen, dass sie aus der Stadt Bielefeld rauskommen, frische Luft und so weiter. Ja, sagten die, aber sagen Sie mal ehrlich, warum machen Sie diese Freizeiten? Ja, haben wir gesagt, Sie haben viele Kinder hier und nicht viel Geld und wir wollen für 5 Mark und habe dann immer drum herum geredet und wir haben gebohrt, bis dass ich endlich nicht mehr an das konnte und sagte, im Grunde wollen wir ihre Kinder mit dem Herrn Jesus, mit der Bibel konfrontieren. Und dachte, jetzt würden die mich ausschimpfen. Und dann dachten die, und wir haben schon 3 Jahre lang dafür gebetet, dass irgendjemand kommt, sich um unsere Kinder kümmert. Wir sind Mennoniten aus Paraguay, wir sind übergesiedelt, wir sind hier in engen Verhältnissen, wir sind nicht in der Lage, unsere Kinder für den Herrn zu erziehen und wir haben darum gebetet. Hier haben sie gleich unsere 3 Jungs, die kommen auf ihre Freizeit und wir haben viele Bekannte hier noch. Warten Sie mal ab, da wird noch mancher nachkommen. Naja, dann hatten wir da einen Ruckzuck. In diesen Häusern wohnten dann sehr viele von den Mennoniten. Die haben uns dann ihre Kinder anvertraut für diese eine Woche und wir durften da erleben, ohne dass uns das in der Woche bewusst wurde, dass diese Jungs sich in der Stille, die meisten bekehrt hatten in dieser Woche. Als ich hinter die Eltern besuchte, hörten wir aus allen Familien, was da geschehen war. Hat sich schon so ein Hausbibelkreis gebildet von 13, 14-jährigen Jungs. Das war solch eine Freude. Ich kann euch das kaum beschreiben, wie die Bibel gelesen und geliebt haben. Das war wirklich ein Stückchen Erweckung unter diesen Jungs. Und ich bin sehr dankbar, dass wir sagen können, das ist jetzt 21 Jahre her, dass die meisten von diesen Jungs heute unsere Mitarbeiter sind, sowohl in der Literaturarbeit als auch in der Arbeit an jungen Menschen. Die haben also durchgehalten, auch wenn es durch manche Tiefen gegangen sind. Einer von den Jungs daneben habe ich beschrieben in dem Büchlein Die Fessel der Freien, der Georg Epp, das war derjenige, der erste, dem ich so eine Einladung gab, damals vor 21 Jahren, und der heute wirklich da in Bielefeld einen gesicherten Dienst tut. Naja, dann haben wir gesagt, das machen wir nochmal. Und dann haben wir dieses Haus mieten können für 300 Mark im Jahr, haben das ein bisschen aufgemöbelt und so weiter, aber es war immer noch schlimm genug. Aber der Herr hat uns unheimlich geholfen. Jedes Mal, wenn wir da ankamen, da sagten die Bauern, gut, dass sie kommen, wenn sie kommen, dann gibt's keinen Regen bei uns. Und da durfte auch nicht regnen, denn wenn es mal regnete, dann mussten wir Eimer aufstellen, da war nichts dicht im Dach. Also es war eine totale Katastrophe da. Wir hatten im ganzen Haus hatten wir einen Ofen, auf dem wir kochten, und einen Ölofen, mit dem geheizt wurde. Und das war wirklich immer ein Abenteuer. Und es war ja gut, dass die Räume sehr niedrig waren. Aber ihr könnt euch denken, was da für eine Luft war, wenn da so 40, 50 Jungs in einem Raum waren. Vielleicht war der 6 mal 3,5 Meter oder so, 20 Quadratmeter etwa, so hoch. Und dann Petroleumslampen, also das war immer mucksmäuschenstill, aber wahrscheinlich nicht immer nur vor Spannung, sondern auch, weil man so müde und kaputt war, so da drin saß. Naja, inzwischen hatten wir uns auch ein bisschen modernisiert. Wir hatten dann so tragbare Aluminiumtoiletten, so Baustellentoiletten. Das war dann aber auch eine spannende Sache, denn wenn man da drauf saß, dann kamen dann oft so 4 Jungs, ohne dass man das merkte, und trugen die dann so 100, 200 Meter weiter weg im Haus. Also das war immer ein Abenteuer, auf eine Toilette zu gehen. Ja. Und die Jungs hatten dann auch ausgemacht und hatten dann immer so heimlich so einen kleinen Wettbewerb gemacht, wer es am längsten aushielt, ohne auf die Toilette zu gehen. Aber das waren ganz urige Zeiten. Ne. Dann nach 3, 4 Jahren, dann wurde es aber dann so schlimm, dass wir dann gebetet haben, Herr, vielleicht kannst du uns dann doch irgendwo zeigen, wo wir die Arbeit weitermachen sollen. Inzwischen war ich in Schwellen, das ist mein Geburtsort, das ist am Rand des Ruhrgebiets. Ich hatte geheiratet und wir hatten dort auch angefangen, unter den Asozialen zu arbeiten. Und wir hatten dann an jedem Wochenende so zwischen 15 und 30 Jungs bei uns in der Wohnung, die da zum Glauben gekommen waren und einen sehr großen Hunger hatten nach Gottes Wort. Und wir haben auch mit ihnen zusammen gelebt. Die kamen also oft am Samstag und blieben den ganzen Samstag bei uns, kamen dann sonntags und auch in der Woche. Und einer nach dem anderen führte seine Freunde zum Herrn. Das waren Jungs, die meist auf so Sonderschulen waren, nicht gebildet waren, aber nicht dumm waren, einfach vernachlässigt waren. Und wenn die dann Jesus kennenlernten, das war so eine unheimliche Freude, mit welchem Eifer die dann abends in die Wirtschaften gegangen sind und Traktate verteilt haben und Leute rausgeholt haben. Das war eine ganz wunderbare Zeit. Naja, aber die mussten dann ja auch weitergeführt werden. Und dann war das Problem immer, was macht man sonntags mit denen? Können wir unseren Geschwistern in der Versammlung, und das war eine ziemlich gehobene Mittelschicht da in Schwellen, wie können wir das machen, dass die Jungs in die Versammlung kommen und die Geschwister kriegen keinen Schrecken, die Jungs kriegen keinen Schrecken. Aber irgendwie merken wir, wir müssen da eine Brücke bauen, die müssen irgendwann mal da rein. Naja, dann habe ich mich entschlossen, einen Sonntag, nimm sie einfach mal mit. Und dann stiefelten dann einen Sonntagnachmittag zur Wortverkündigung dann so ein ganzer Bulli voll Jungs in die Versammlung, lange Haare teilweise, Turnschuhe, Nasen nicht geputzt, dreckig, so wie die waren, aber Bibel unterm Arm. Und weil wir nur eine Minute vor Anfang kamen und die Reihen ziemlich besetzt waren, ich habe dem vorher nichts von der Ordnung erzählt, setzte sich natürlich vorne an den Tisch, wo die alten Brüder saßen, weil wir das Und Und dann waren die ganz erstaunt, dass die alle so ernst nach unten guckten. Ja, und dann hatten die gedacht, ja, müssen wir dann wohl auch so machen. Dann saßen ja alle mit ganz ernstem Gesicht vorne am Tisch, haben ihre Bibel schön dahin gelegt. Dann habe ich nur gebetet, Herr, jetzt sorg nur dafür, dass Sie nicht nur noch ein Lied vorschlagen hier. Aber das war dann sehr, sehr schwierig und ich habe da auch viele Fehler gemacht. Ich war sicher da auch noch nicht reif genug, um das richtig einzuschätzen. Natürlich kamen dann nach der Stunde dann die lieben alten Brüder zu den Jüngern und sagten, also wenn ihr wirklich bekehrt sein wollt, dann müssen doch eure Haare abgeschnitten sein, dann kannst du doch nicht so hier in die Versammlung kommen und so weiter. Und dann fingen die ersten Kämpfe an und ich war dann auch nicht weise genug, um die Jungen in der richtigen Weise da aufzufangen und vorzubereiten. So hat es leider dann in den folgenden Jahren doch viel Magenschmerzen gegeben bei den Geschwistern und auch bei mir. Und ihr habt ja das große Vorrecht, hier in Österreich noch keine Tradition zu haben, also sehr wenig. Und das ist wirklich ein großes Geschenk, dass ihr wirklich eine Atmosphäre in euren Versammlungen haben könnt, wo man solche Leute mitbringen kann, ohne dass man die vorher stundenlang informieren muss über Verhaltensweisen und was ihr machen müsst, wenn euch wer was sagt. Aber wenn ihr 20, 30 Jahre weiter seid, wird das Problem bei euch wahrscheinlich auch so sein. Deswegen betet und sorgt dafür, dass der Herr euch wirklich eine Atmosphäre schenkt, wie wir sie im Lukas-Evangelium in dieser Herberge da beschrieben finden. Ja, dann kam plötzlich ein Bescheid, dass in meiner Zagen ein Bauernhaus zu verkaufen sei. Dann haben wir uns das angeguckt und dann war ein Bruder bereit, das zu kaufen und auch umzubauen. Und dann stand ich vor der Frage mit meiner Familie, mit meiner Frau und wir hatten inzwischen einen Jungen, Michael, was machen wir? Ich hatte an sich die Aufgabe, die Drogerie meines Vaters zu übernehmen. Ich hatte darin auch gearbeitet. Aber uns beiden wurde dann auch klar, dass beides nicht geht. Für den Herrn arbeiten in dieser Form und dann auch die Drogerie weiterführen. Und dann wurde meinem Vater und mir klar, dass wir die Drogerie auflösen sollten, damit mein Vater in den Ruhestand gehen kann. Und wir sind dann nach meiner Zahl gezogen, haben alles hinter uns gelassen und haben dann damit geholfen, dieses Haus umzubauen und dürfen jetzt seit 20 Jahren etwa, seit 18 Jahren dort wohnen und freuen uns sehr, dass wir dort vielen Menschen doch einmal den Herrn zeigen können. Wir haben dort im Jahr zwischen 10 und 14 Freizeiten, wo wir einmal für Jungs Freizeiten machen, für Mädchen, dann für junge Erwachsene, Studierfreizeiten, evangelistische Freizeiten. In letzter Zeit vermehrt auch Wochenenden, wo wir Gläubige nur reinlassen, wenn wir einen Ungläubigen mitbringen, wo die unsere Gäste sind, das ist für sie dann alles kostenlos und wo wir ihnen so ein Wochenende einfach zeigen, wie sie als Christen leben, dieses Wochenende ein Thema stellen, ein evangelistisches Thema und wir erleben, dass viele von diesen jungen Erwachsenen, die dann so aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder Arbeitskollegen mitgenommen werden, zum Herrn finden. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, heute zu evangelisieren. Und wir sind da sehr, sehr dankbar für und es kommen da auch immer recht viele Leute. Dazu kommt dann aber auch, dass wir einige aufnehmen, die uns dann vor die Tür gelegt werden. Wir haben von Anfang an in unserer Familie immer ein, zwei, drei oder vier Jungs oder manchmal auch Mädchen gehabt, die kein Zuhause hatten oder die ausgestoßen wurden, aus dem Gefängnis kamen oder drogensüchtig waren, die dann bei uns gelebt haben. Im Moment haben wir auch zwei bei uns. Das hat uns viel Not gemacht, aber auch viel Freude gemacht. So sind wir dann auch so ein bisschen dann mit Drogensüchtigen, mit Alkoholikern zusammengetroffen und sehen da auch eine Aufgabe unter diesen jungen Leuten. Und da haben wir auch wunderbare Erfahrungen gemacht, vielleicht auch zum Trost für manchen von euch, der Sonntagsschule oder so etwas macht. Da rief mich vor Jahren ein junger Mann an, war am Telefon und sagt, Wolfgang, bist du's? Ja, sag ich, wer bist du? Ich bin der Hermann. Kennst du mich noch? Ich sag, bist du der Hermann Driediger? Ja, ja, der bin ich. Ach, was ist denn lange her? Das war ungefähr 6, 7 Jahre her. Da war der mal ein oder zweimal in der Freizeit. Ich sag, was machst du, was ist los? Warum rufst du an? Ja, sagt er, wir sind hier so ein Kreis von Drogensüchtigen. Und dann hatte ich inzwischen gehört, dass der völlig ausgestiegen war. Hatte gläubige Eltern, aber er selbst ist dann drogensüchtig geworden. Ja, sagt unser Anführer, der kam gestern Abend an, hatte in der einen Hand LSD, in der anderen Hand die Bibel und sprach plötzlich vom Teufel und was nicht alle. Und dann kam plötzlich so eine finstere Welle auf uns zu. Da haben wir solch eine Angst gekriegt. Da habe ich dann gedacht, Mensch, du warst vor Jahren mal auf einer Freizeit bei der Bühne. Ruf den mal an, vielleicht kann der uns helfen. Dann sagt er, kommst du mal vorbei. Du musst sofort kommen. Ja, ich sage, ich will es versuchen. Dann bin ich am nächsten Tag darauf, 120, 150 Kilometer gefahren. Ich kam dann in den Kreis der Anführer. Den hatte man schon in der Psychiatrie geliefert. Der war auf einem Trip hängen geblieben. Aber die anderen waren alle da. Und alle total offen fürs Evangelium. Da haben wir kurz entschlossen, dort in diesem Dorf so einen Raum zu mieten. Haben so eine Evangelisation gemacht. Und dann durften wir erleben, dass aus diesem Kreis von Drogensüchtigen ein Bibelkreis wurde. Nach Jahren dadurch auch da im Ort eine kleine Versammlung entstanden ist. Von dem Tag an haben wir eigentlich immer eine ziemlich intensive Beziehung auch zu diesen Leuten gehabt. Und dann auch zu Gefangenen. Und das ist immer eine ganz große Freude, dass wir ein paar Mal im Jahr eine Evangelisation in Gefängnissen machen dürfen. Mit der Gefährdetenhilfe, ich weiß nicht, ob die bekannt ist hier in Österreich, dass eine Gruppe von Geschwistern in unserer Nähe, die sehen ihre besondere Aufgabe darin,